Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre. Hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zum allerersten Live-Check zum Champions League Achtelfinale. Juventus gegen den FC Bayern. Mit dabei sind Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Hallo.
Und Christoph. Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter ist er @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Erster Versuch dieser ganzen Geschichte. Wir sind jetzt bis 20.45 Uhr live, dann wieder in der Pause und dann wieder nach dem Spiel. Dranbleiben lohnt sich also. Nach einer kurzen Werbepause sind wir wieder zurück. Kleiner Spaß. Christopher, Juventus gegen den FC Bayern. Das sind zwei super Schwergewichte des internationalen Fußballs, sowohl was die Vergangenheit betrifft mit all den Titeln, als auch was die Gegenwart betrifft. Fühlt sich wahrscheinlich auch für dich nicht unbedingt wie ein Achtelfinale an.
Na, Juve profitiert natürlich schon jetzt enorm von der langen Siegesserie, die sie hatten in den letzten 2-3 Monaten, als sie wirklich durch die Liga marschiert sind, auch im Europapokal dann ungeschlagen blieben lange Zeit und ja, sich zumindest dann noch in der relativ schweren Gruppe auch mit Gladbach, Sevilla, Manchester City dann noch relativ akzeptabel durchsetzen konnten. Nichtsdestotrotz, wenn man die gesamte Saison betrachtet, natürlich eine eher durchwachsene Saison mit vielen Startproblemen, aber Allegri hat das ganz gut in den Griff bekommen und ja, Juventus lebt natürlich aktuell wirklich von der langanhaltenden Siegesserie, die erst am Freitag gerissen ist.
0-0 in Bologna, davor 15 Spiele in Folge gewonnen, das ist auch Vereinsrekord gewesen. Konstantin, wenn wir so ein kleines Power-Ranking erstellen von diesem Champions-League-Achtelfinale, wo ordnest du dann die beiden Mannschaften ein, die Bayern und Juventus Turin, kannst gerne in mit voller Kapelle nehmen und ja mit den Verletzten, die ja beide Mannschaften haben.
Ja, die Verletzten bei Juventus schlagen sich natürlich schon nieder, aber sind vielleicht nicht ganz so extrem auf eine Position konzentriert wie bei Bayern. Sicherlich Chiellini ist mehr oder weniger zumindest der defensive Abwehrchef bei Juventus. Das ist ein Ausfall und Alexandro als linkser Verteidiger ist auch mittlerweile höher zu bewerten als Efra. Aber es ist nicht ganz so extrem, deshalb bei Juventus vielleicht da weniger davon abhängig. Bei den Bayern würde ich sagen, wenn alle Spieler fit sind oder zumindest der Großteil der Spieler fit ist und eben gerade nicht eine Position so belastet wird, dann werden sie Platz 2 in Europa von den Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, also hinter Barcelona. Und ja, mit der aktuellen Misere gerade in der Abwehr rücken sie dann eben und fallen sie ein bisschen zurück auf das Niveau von ich würde sagen, vor allem Paris Saint-Germain und eben auch Juventus. Also das ist jetzt für mich ein ausgeglicheneres Duell, denn Juventus sehe ich eben in diesem Pulk hinter Barca und Bayern normalerweise, also wo PSG, Real Madrid und dann eben Juventus auftauchen.
Gehen wir vielleicht gleich rein ins Spiel und schauen uns die Aufstellungen an. Fangen wir ausnahmsweise mal mit den Gästen an, weil es halt die deutsche Mannschaft ist. Christopher, die Bayern haben ja Verletzungsprobleme, spielen mit, wenig überraschend, Manuel Neuer im Tor. Dann war interessant, wie die Viererabwehrkette aussieht. Da spielen Alaba und Kimmich innen, Lahm rechts und Bernat links. Dann Vidal zentral vor der Viererkette und dann ja die fünf Offensiven, Müller und Thiago innen wohl, Robben und Douglas Costa außen und dann vorne drin Robert Lewandowski. Was ist zur Aufstellung der Bayern zu sagen? Gibt es für dich Überraschungen? Ja, was ist der interessanteste Punkt an den Aufstellungen?
Ich glaube, die entscheidende Frage wird oder war vielleicht vor dem Spiel, einerseits hat Tarkowski eine Chance zu spielen. Das war, ja, glaube ich, bei einem Spiel gegen Darmstadt zu sehen, dass das vielleicht noch ein Stück zu früh bekommen für ihn. Von daher die wahrscheinlichere Variante mit Alaba und Kimmich im Zentrum. Und ja, die zweite etwas unbekannte war natürlich noch, spielt Alonso und Vidal oder spielt nur einer von beiden? Und da war jetzt schon etwas überraschend, dass Alonso nicht spielt, der sich ja erstmal so ein bisschen ins Abseits geschossen hatte mit seiner gelb-roten Karte gegen Leverkusen, dann im folgenden Auswärtsspiel gegen Augsburg nicht gespielt hat und dann auch beim Heimspiel gegen Darmstadt geschont wurde, was so ein bisschen im Nachhinein sich jetzt wahrscheinlich eher liest als letztmaliger Test für Vidal, der ja auch gegen Darmstadt eigentlich die Rolle ziemlich ähnlich gespielt hat, wie Alonso sehr tief sich viele Bälle abgeholt hatte und der auch in ähnliche Ballaktions Zahlen kamen, wie es dann Alonso typischerweise auch, ja, normalerweise kommt beim FC Bayern, so um die 160, 170 Ballaktionen. Und das waren so, glaube ich, die zwei überraschenden Punkte. Wie sich jetzt die Formation unterm Strich gestaltet, da würde ich noch mal ein bisschen abwarten. Du hast jetzt von der Viererkette gesprochen. Ich wäre mir da noch nicht so hundertprozentig sicher.
Also kannst du auch eine Dreierkette vorstellen mit Kimmich, Alaba und Bernat und dann Lahm ein bisschen weiter vorne, zentral? Oder wie würde es dann bei dir aussehen mit Dreierkette?
Es gab ja Gerüchte, dass Vidal im Abwehrzentrum spielt und dann links daneben dann Alaba und rechts dann Kimmich und Bernat und Lahm dann sozusagen wahlweise die Kette auffüllen zu einer Fünferkette, beziehungsweise ja, je nachdem das dann halt offensiver interpretieren, wie eben der Spielverlauf ist, und dass wir dann eine Dreierkette hätten mit Alaba, Vidal und Kimmich. Das wäre so die andere Lesart der Aufstellung.
Schauen wir noch kurz auf die Bank bei den Bayern, Christopher. Ulreich im Tor, dann Benatia für die Verteidigung und Rafinha. Und dann Ribéry, Xabi Alonso, Götze und Coman. Das heißt also, dass der Pep Guardiola, je nachdem wie das Spiel läuft, auch noch eine Menge Optionen auf der Bank hat für die verschiedensten Spielsituationen.
Ja, natürlich, wobei er auch ganz klar sehen muss, dass Pep Guardiola in den generell Champions League Auswärtsspielen insbesondere doch eher sehr, sehr konservativ spielen lässt. Also ich gehe jetzt davon aus, wenn jetzt sich verletzungsmäßig nichts tut oder auch mit gelben Karten etc. der Spielverlauf ein Wechseln quasi erzwingt, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir das die Aufstellung relativ lange sehen. Und vor allem dann, wenn es ein ausgeglichenes Spiel ist und erst dann vielleicht wirklich hinten raus ab der 70., 75. Minute dann, dass dann vielleicht Ribéry kurz eingewechselt wird, je nachdem, wie im Endeffekt das Spiel läuft. Weil ich glaube, wenn man jetzt Pep Guardiola vor dem Spiel fragt, ist er, glaube ich, mit einem Unentschieden zufrieden, selbst mit einer knappen 2-1 Niederlage, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er das auch noch unterschreiben würde.
Also dieses 4-3-3 bzw. 4-5-1, das ist die Aufstellung, die auf UEFA.com veröffentlicht wurde. Und Juventus sieht da folgendermaßen aus, Konstantin, mit Buffon im Tor, dann in der Innenverteidigung in der Viererkette Bonucci und Basagli, rechts Lichtsteiner, links Evra. Dann in diesem Fall eine Doppel-6 mit Marquisio und mit Khedira, über links Pogba, über rechts Cuadrado und vorne drin Mandzukic gegen seinen Ex-Verein und Dybala. Konstantin, Überraschungen aus deiner Sicht in dieser Aufstellung? Und auch da wieder die Frage, auf was sollen wir schauen, wenn sich das Spiel entwickelt?
Es ist keine großen Überraschungen dabei. Es kam eigentlich nur die Frage, bevor jetzt die Aufstellung bekannt gegeben wurden, ob Morata spielt als halblinker Stürmer oder eben Mario Mandzukic als natürlich noch kopfballstärkerer Spieler gegen eben die sogenannte Zwergenabwehr der Bayern. Das ist natürlich ja von Allegri dann in Kontra-Move, wenn man so möchte. Das ist vielleicht am Ende doch nicht so überraschend. Ich hätte trotzdem Morata erwartet, weil ja Mandzukic jetzt erst zurückkam. Aber okay, das muss man ja so hinnehmen und das wird natürlich die Bayern nicht unbedingt freuen. Sie wissen ja, wie Mandzukic auch in Luftduellen schon gegen gleich große Spieler umgeht. Wird interessant sein, wie er natürlich dann gegen Alaba und Kimmich aussieht, die in irgendeiner Form zumindest hinten drin spielen werden. Ansonsten ergibt sich die Aufstellung mehr oder weniger von selbst. Aufgrund der Verletzung von Chiellini ist eine Dreierkette eigentlich ausgeschlossen gewesen. Also gibt es eine Viererkette mit Barzagli und Bonucci. Barzagli als linker Innenverteidiger wird also höchstwahrscheinlich auch mal auf Robben treffen oder auf Müller. Und da ist Barzagli, das wissen vielleicht die das Champions-League-Finale zum Beispiel letztes Jahr gesehen haben oder den italienischen Fußball allgemein verfolgen, sehr hüftsteifer Spieler. Der Ex-Wolfsburger, der lässt sich ja doch von agilen Spielern sehr einfach dann ausspielen, wenn er eben solche Situationen kommt. Muss dann Evra mithelfen, dass es eben nicht dazu kommt. Ansonsten, klar, auf dem Papier ein 4-4-2, aber eben dann der Umsetzung wahrscheinlich ein bisschen anders. Ist allgemein so, wenn Pogba nominell auf der linken Seite spielt er mehr am linken Halbraum als eine Art Achter. Marquisio in der Mitte, Khedira dann als zweiter Achter. Cuadrado spielt dann trotzdem rechts. Das ist ein bisschen eine asymmetrische Formation. In dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es so sein wird, dass Cuadrado rechts spielt, über den Flügel kommt mit Lichtsteiner, weil er dann die linke Seite unbesetzt, ja, wenn Pogba einrückt. Könnte es sein, dass man Dybala dann nach links zieht, der dann als linker Flügelstürmer spielt, sehr weit vorn, und Mandzukic in der Mitte. Das ist dann quasi aus dem 4-4-2 wird dann 4-3-3. Ist jetzt nicht sicher, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil ansonsten wird Dybala, Cuadrado auf der rechten Seite spielen, Mandzukic in der Mitte, Pogba im linken Halbraum, hätte man links gar keinen. Weiß nicht, ob das jetzt so die wirklich beste Variante wäre. Man will bestimmt die linke Seite irgendwie besetzen mit Dybala, mit einem Tripler. Das ist sicherlich eine Variante, um da auch nochmal Hereingaben für Mandzukic zu produzieren. Morata ist eben einer, der spielt dann immer halb links, deshalb balanciert sich das aus. Aber Mandzukic ist ja klar einer fürs Zentrum, deshalb wird es da so ein paar Verschiebungen geben und Khedira wird dann auch nicht komplett auf der Höhe von Marquisio spielen, sondern immer ein bisschen vorstoßen und den Halbraum gut bearbeiten.
Wer ist für dich der entscheidende Mann bei Juventus? Wen müssen die Bayern in den Griff bekommen? Vielleicht im Spielaufbau oder dann auch im letzten Drittel?
Alle. Na, also im Spielaufbau ist es einerseits ja Bonucci, ein starker Passspieler, aber vor allem auch Marquisio. Vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber ganz sicher der Nachfolger von Andrea Pirlo.
Hat er schon Pirlo im Niveau? Ich habe in der vergangenen Champions League-Saison war ja Pirlo dann mal halt verletzt. Da hatte ich eigentlich nicht den Eindruck, dass Marquisio wieder abgefallen ist.
Nein, ist es auch nicht so. Und ich glaube, das Champions League-Finale damals gegen Barcelona hat ja auch, war ja das Coming-out von Marquisio auf der riesigen Bühne, wenn man so möchte. Also viele kannten ihn ja schon als den starken Spieler, aber das war ja ein Spiel, wo er eigentlich gezeigt hat, was er kann. Er ist eben einerseits ein laufstarker Spieler, aber eben auch einer, der grandiose Pässe spielen kann und wie viele gute Verlagerungen eben auch so im Pirlo-Stil sozusagen. Das erinnert dann auch an Pirlo, wenn so diese Verlagerung von einem Halbraum zum anderen diagonal übers Feld. Das kann Marquisio, deshalb ist er natürlich wichtig und wenn es dann ins letzte Drittel geht, muss man Pogba stoppen irgendwie und das wird eine wichtige Aufgabe für die Bayern sein, denn Pogba kann einerseits natürlich feinfühlige Pässe spielen, Schnittstellenpässe, Doppelpässe, auch aus der Distanz schießen, aber andererseits ist ja einfach und das darf man nicht vergessen und das gilt eigentlich für die ganze Mannschaft von Juventus, aber für Pogba im Speziellen, Technik auf der einen Seite, aber er ist auch ein physisches Monster, ganz einfach. Also das wird für die Bayern nicht nur ein Duell gegen Mandzukic im Kopfball sein, sondern auch, wie will man Pogba stoppen, denn der hat die Tendenz dazu, einfach über Verteidiger drüber zu rennen. Und so ein bisschen wie Cristiano Ronaldo vielleicht, also eigentlich ein Techniker, aber einer, der physisch die meisten Spieler auf dieser Welt einfach dominiert.
Christopher, Axel, Bonucci, dann Marquisio, dann Pogba und dann die vorne, Dybala und Mandzukic. Wie glaubst du, werden es die Bayern angehen gegen dieses Juventus? Juventus spielt zu Hause, die Bayern haben das Rückspiel dann noch im eigenen Stadion, aber ich denke, man wird jetzt Juventus da heute auch nicht unbedingt komplett das Feld überlassen.
Nö, das liegt ja dem FC Bayern prinzipiell auch nicht. Es wird natürlich darauf ankommen, wie der FC Bayern selber das Pressing gestalten kann. Konstantin hat gerade, glaube ich, schon einen Faktor angesprochen. Wie kann Marquisio aus dem Spiel genommen werden? Dann ist natürlich die Frage, werden wir Diagonalbälle sehen auf Pogba, um ihn dann vielleicht ins Kopfballduell zu zwingen, mit vielleicht Lahm auf der Außenbahn mehr oder weniger, dann je nachdem, wie die Aufstellung sich gestaltet, müsste Vidal das dann vielleicht versuchen zu verteidigen, was jetzt auch nicht so unbedingt dann vielleicht das Allergewinnbringendste ist. Das ist auf jeden Fall eine taktische Variante, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Auch, dass Mandzukic sich dann mit in diese Richtung orientiert, dass er vielleicht auch nur ablegt, dann wiederum auf Pogba. Weil, wie es Konstantin jetzt eben auch schon, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet hat, kann er halt auch sehr, sehr gut dribbeln, hat irgendwie eine Dribbelquote in der Champions League erfolgreiche Dribbelquote von 60%, was ein überragend guter Wert ist. Gleichzeitig ist er da aber auch nicht hundertprozentig fehlerfrei und tendiert das dazu, manchmal zu wild zu spielen. Hat das, glaube ich, ganz gut gesehen in der Partie gegen Napoli vor 2 Wochen im Topspiel, als der Erste gegen den Zweiten in der Serie A gespielt hat. Da war schon auch deutlich, dass er manchmal zu überhastet den Abschluss gesucht hatte, dann teilweise auch fahrig die Bälle verloren hat. Und dann eröffnen sich natürlich relativ große Räume für Bayern, die es dann einfach gilt, dann geschickt zu bespielen. Gerade vielleicht auch durchs Zentrum, wenn Khedira je nach Fitnesszustand vielleicht noch nicht bei 100% ist, dann ergeben sich natürlich in gewisser Weise Möglichkeiten. Ansonsten gilt natürlich das typische Bayern-Spiel eigentlich, möglichst viel über die Flügel zu attackieren und anzugreifen. Natürlich dabei die Konterabsicherung nicht ganz außer Acht lassen, weil einfach das Problem wahrscheinlich ist, dass sie selber nicht genügend zweite Bälle erobern können. Und ja, demzufolge dann, wenn es Ballverluste gibt, dann, dass das Pressing im Angriffsdrittel möglichst gut greift. Da wird sicherlich dann auch Robben gefragt sein, der gerade defensiv sicherlich dann sich nochmal ein Stück weit steigern muss im Vergleich zu den letzten Wochen.
Konstantin hat schon angerissen, dass Basaglia nicht der allerbeweglichste ist. Siehst du es genauso, dass das vielleicht die größte Chance ist für die Bayern, damit Müller, Robben unterstützt, vielleicht dann auch noch durch Thiago, diese halblinke Seite von Juventus anzugreifen? Christopher?
Entschuldigung, kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Konstantin hat ja schon darüber gesprochen, dass Basaglia ein bisschen hüftsteif ist und gemeint, dass Robben und Müller eine gute Chance haben, die Abwehrseite von Juventus anzugreifen. Siehst du es genauso? Vielleicht auch noch unterstützt durch Thiago, dass die beiden es vor allem da versuchen werden?
Ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, also einerseits ist natürlich möglich oder normalerweise würde man erwarten, dass sie es viel über die Flügel versuchen, vielleicht aufgrund auch der Konterabsicherung. Kann ich mir wiederum auch vorstellen, dass sie versuchen, auch das Zentrum zu attackieren. Dann wäre vielleicht auch eine kleine Aufstellungskniff möglich, dass Costa mehr auch aus dem Zentrum heraus operiert, wie wir es zum Beispiel schon mal beim Pokalspiel gegen Wolfsburg gesehen haben. Gegen Leverkusen vor 2-3 Wochen hat aber der taktische Kniff nicht so hundertprozentig funktioniert. Da blieb Costa weitestgehend wirkungslos aus dem Zentrum. Deswegen sind beide Varianten im Prinzip denkbar. Schlussendlich kann die Herangehensweise natürlich auch, du hast die Bank ja auch schon angesprochen, von Pep Guardiola natürlich auch sein, dass er sich überlegt, die Außenspieler von Juventus, also die beiden Außenverteidiger, vor allem wahrscheinlich Evra, ja, viel zu binden und viel zu versuchen zu bespielen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht auch früh eine gelbe Karte haben, dass Allegri dann auch gegebenenfalls nochmal reagieren muss und Bayern kann ja mit Coman und Ribéry dann auf den jeweiligen Seiten auch nochmal personelle Veränderungen vornehmen. Das sind natürlich auch noch taktische Kniffe, die sind möglich. Wird natürlich dann sicherlich auch vom gesamten Spielverlauf abhängen und wie vor allem auch, wie sicher auch Juventus mit dem Ball umgehen kann. Sie haben in der gesamten Champions-League-Saison zwar eine relativ hohe Passquote, andererseits gab es aber auch immer wieder Phasen, in denen sie teilweise sehr fahrig agierten. Auch gegen Manchester City hatten sie halt immer mal so 20, 30 Minuten Phasen, in denen sie sich eigentlich komplett nur hinten reinstellen konnten, weil sie sich einfach nicht so gut befreien konnten. Und in diesen Momenten muss der FC Bayern dann einfach gut nach vorne spielen und dann auch effizient seine Chancen herausspielen und nutzen. Das ist, glaube ich, sicherlich auch ein Punkt, der, wenn man sich so die letzten Wochen anschaut, vielleicht der einzige Kritikpunkt ist, der so ein bisschen stehen geblieben ist, dass natürlich auch die Chancenverwertung jetzt nicht so hundertprozentig da war. Wenn man sich allein zurück entsinnt, dass gegen Darmstadt 36 Torschüsse vonnöten waren, um schlussendlich dann 3 Tore zu erzielen, von denen halt mehr oder weniger 2 mehr durch Halbfeldflanken entstanden sind.
Die Bayern kommen über Ballkontrolle, sie kommen über Dominanz, über sicheres Passspiel. Die Spielweise ist relativ leicht zu analysieren, zumindest die Herangehensweise. Konstantin, fällt es bei Juve genauso leicht? Die spielen heute zu Hause. Wie erwartest du sie? Wollen sie damit mit Ballsicherheit und Dominanz dagegen setzen? Werden sie sich zurückziehen, abwarten, überfallartig angreifen? Wie wird Juventus dieses Spiel angehen?
Überfallartig angreifen auf alle Fälle. Das ist auch nicht so, dass das Heimspiel jetzt automatisch bedeutet, dass Juventus heute 55% Ballbesitz haben wird. Also das letzte Topspiel gegen Napoli zum Beispiel, was noch nicht lange zurückliegt, da hatte auch Juventus in den meisten Phasen weniger Ballbesitz als Napoli und am Ende durch einen mehr oder weniger glücklichen Schuss gewonnen. Aber es ist so, dass die Mannschaft da sehr flexibel ist und auch mehr oder weniger kein Selbstverständnis hat, dass die jetzt unbedingt jetzt hier dominieren müssen. Ganz im Gegenteil, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie eben die Bayern zumindest zu einem gewissen Stück auch kommen lassen, um dann eben im Konterspiel Chancen zu suchen, denn für die Bayern ist einfach wichtig und da muss man nochmal darauf zurückkommen, dass eben diese Abwehr doch rein von der Körpergröße her, von der durchschnittlichen, ja sehr unterlegen ist und sicherlich kann man auch aus dem normalen Spielaufbau heraus vielleicht Flügeangriffe initiieren, um dann Flanken auf Mandzukic zu schlagen, aber natürlich aus einem Umschaltmoment heraus, wo Bayern nicht so geordnet ist, wo sie dann eben die Flügel auch nicht so gut verteidigen können, ist es für Juventus einfacher dann zu Flanken zu kommen und dann auch zu Torabschlüssen, natürlich auch zu anderen Angriffsformen, aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Flügelangriffe als ein wichtiges Mittel sieht und ich nehme einfach die Hereinnahme von Mandzukic für Morata, den ich spielerisch besser sehe, einfach auch als Zeichen, dass Allegri versucht, diese klassische Taktik auszunutzen und dann nützt es natürlich, wenn man Umschaltangriffe startet. Cuadrado ist ein sehr, sehr schneller Flügelspieler auf rechts. Dybala ein guter Dribbler, der auch im Tempo Gegenstoß dann eben Dribblings und auch einfach so gute Läufe eben erzwingen kann. Das heißt also, man hat hier wirklich Möglichkeiten. Man muss den Ball nicht minutenlang in den eigenen Reihen zirkulieren lassen. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt Juventus-Spielstil. Das müssen sie vielleicht in der Serie A manchmal tun, aber in so einem Spitzenspiel eigentlich weniger. Es wird viele Schnellangriffe geben und selbst wenn sie den Ball von hinten rausspielen müssen, kann ich mir vorstellen, dass eben auch Marquisio dann halblange Bälle schlägt, dass es also alles in gewissem Tempo dann vorgetragen wird und der Ball nicht lange flach auf 5 Meter hin und her gepasst wird, ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Und da müssen eben die Bayern dann irgendwo auch den Balanceakt finden, eben zwischen diesen, was jetzt Christopher auch angesprochen hat, eben natürlich diese einerseits Dominanz, aber gleichzeitig diese Absicherung, ist nicht so einfach, da wirklich den Balanceakt zu finden, eben, dass man nicht mit zu vielen Akteuren aufrückt, um dann anfällig zu sein oder um dann eben nicht anfällig zu sein bei Konterangriffen des Gegners. Also das wird für sie auf alle Fälle ein großer Balanceakt. Für Juventus wiederum ist natürlich das Problem, wenn man jetzt sich zu weit zurückzieht und zu lange nicht den Ball bekommt, dann kann es ihnen genauso gehen wie vielen anderen Gegnern, auch auf internationalem Niveau, dass man dann etwas mürbe wird und dann eben die einzelnen Chancen, die dann vielleicht kommen, nach Minuten dann nicht mehr so gut ausnutzen kann. Sicherlich muss man versuchen, das Spiel trotzdem irgendwo im mittleren Drittel zu halten, auch wenn man vielleicht mehr im Verteidigungsmodus ist, also eben nicht komplett sich zurückziehen und dann im 4-4-2, wo dann eben Mandzukic und Dybala nur noch 10, 15 Meter vom eigenen Strafraum stehen. Das sollte eben nicht passieren, kann aber theoretisch passieren. Also man sollte nicht überrascht sein, wenn es dazu kommt.
Schwer zu knacken ist Juventus auf jeden Fall. In der Vorrunde in der Champions League nur 3 Gegentore, wie die Bayern, nur PSG mit 2 hat weniger kassiert und Juventus in 9 Pflichtspielen in Folge kein Gegentor kassiert. Christopher, wir haben eine Hörerfrage bekommen von Sven, der ist auch auf Twitter unterwegs, @zugzwang74. Und zwar wollte er wissen, oder hat gebeten darum, den Hörern und dann auch Zuschauern so ein bisschen was an die Hand zu geben, worauf sie achten sollen, wenn das Spiel dann angepfiffen wird. Auf was schaust du denn bei den Bayern? Gibt es da was Spezielles, was du dir ganz besonders betrachtest? Und kannst du das mit uns teilen?
Also ein paar Dinge haben wir natürlich jetzt schon angesprochen. Ich glaube, das Punkt 1 wird sein, wie es den Bayern gelingt, die zu erwartenden Flanken zu unterbinden. Da wird sicherlich spannend sein, ob es jetzt schlussendlich eine Vierer- oder Fünferkette in der Absicherung hinten wird. Rückt also Vidal ins Zentrum, ja oder nein? Das ist, glaube ich, die erste Frage, auf die man dann achten muss. Vor allem dann auf der rechten Seite natürlich, also über Pogba haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber auf der rechten Angriffsseite von Juventus mit Cuadrado gibt es eben auch einen sehr dribbelstarken, relativ guten Flankenspieler, der jetzt vielleicht natürlich nicht mehr die Form hat, wie er sie noch in Florenz hatte, aber sicherlich noch ein sehr passabler Spieler ist und da auf Bernat trifft, der erst 2,5 Spiele gefühlt in den Knochen hat, also und davor relativ lange verletzt war und außer Form. Das könnte halt so ein Faktor sein oder ein Schlüsselduell, selbst wenn es Bayern gelingt, mal angenommen, einen guten taktischen Kniff zu finden, Pogba aus dem Spiel zu nehmen, dann gibt es im Prinzip auf der anderen Angriffsseite noch ein ähnliches Duell, was sicherlich auch ziemlich spannend ist. Dann natürlich die zweite Frage ist, wie aggressiv wird das Pressing der Bayern vorgetragen? Wie gut laufen sie den Gegner an? Und wie können sie halt auch die langen Bälle schnell überallfahrtigen Angriffe dann durch unterbinden? Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, glaube, das ist jetzt so ein eher genereller. Das ist die Frage, wie schaffen sie es, nicht den Kopf zu verlieren? Das war so in den letzten Champions League Auswärtspartien öfter mal der Fall, auch gerade in den K.O.-Runden unter Pep Guardiola in den vergangenen 2 Jahren, dass sie in den Auswärtsspielen dann relativ kopflos agierten, in dem Sinne, dass sie es nicht verstanden haben, auch Rückstände, zum Beispiel als Barcelona dann 1-0 in Führung gegangen ist, letztes Jahr im Halbfinale, noch als gutes Ergebnis mitzunehmen, sondern dass sie dann versucht haben, noch weiter trotz allem offensiv nach vorne zu spielen und nicht die Partie noch haben runterlaufen lassen und dann einfach sagen, gut, da haben wir halt 1-0 verloren, aber fürs Rückspiel haben wir halt noch relativ viele Optionen dadurch. Das wird sicherlich auch noch eine Frage sein, je nachdem, wie natürlich dann der Spielverlauf ist. Zum Beispiel gesetzt im Fall, dass Juventus zum Beispiel relativ früh in Führung geht.
Also wie unterbinden sie die Flanken? Dazu natürlich auch die Standardsituation, weil da ja Juve auch gefährlich ist, wie aggressiv ist das Pressing und wie schaffen sie es, einen klaren Kopf zu behalten? Konstantin, die gleiche Frage in Richtung Juventus. Auf was schaust du, wenn das Spiel angepfiffen wird, bei den Gastgebern?
ich würde das eine schon aufgreifen. Also es wird interessant sein, wie hoch wird Juventus pressen oder wie tief werden sie es zurückziehen. Das wird ein entscheidender Faktor in diesem Spiel sein. Also, was ich auch schon vorher angesprochen habe, werden sie sich zu sehr verschanzen dann vielleicht auch, dass die Spitze der Pressingformation dann eben nur noch 10, 15 Meter vor dem eigenen Strafraum steht. Also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist eben, wie diese Asymmetrie in der Formation aussehen wird, die ich ganz zu Beginn angesprochen habe. Also Pogba eher halb links oder wird doch weiter draußen spielen, wird die Baller auf die linke Seite rücken, wird Quadrado rechts spielen, also wird es dann mehr ein 4-3-3 mit zwei Flügelstürmern. Also wie, das ist natürlich Punkt 2 in meinen Augen. Das ist noch eine interessante taktische Frage, auch von den Formationen her. Und Punkt 3 ist ganz einfach, wie wird man Mandzukic im Sturm einbinden? Also wird es vor allem nur auf hohe Flanken hinauslaufen, dass er wirklich reinweg als Kopfballspieler fungiert oder soll er auch ins Kombinationsspiel eingebunden werden? Das ist bei ihm immer so ein bisschen fraglich, denn manchmal ist er da einfach nicht zu gebrauchen und dann wird er frustriert und dann gestikuliert er nur noch rum auf dem Spielfeld. Also man muss ja immer bei Mandzukic darauf achten, dass er nicht sein Temperament mit ihm durchgehen lässt. Deshalb das ist auch noch eine interessante Frage, wie werden Sie Mandzukic und wie haben Sie quasi das taktische System ausgewählt, wie wird Mandzukic eingebunden?
Soweit also Christopher Ramm von mirseinroth.de und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de zum Spiel Juventus gegen den FC Bayern. Der aktuelle italienische Meister gegen den aktuellen deutschen Meister, der aktuelle oder amtierende Champions League Finalist gegen einen der Halbfinalisten aus der Vorsaison. Wir sind in der Pause wieder für euch da. Wir sind dann auch nach dem Spiel nochmal live, wenn ihr Lust habt, nochmal zuzuhören. Wir werden natürlich dann auch diese Fragen, die wir jetzt gerade aufgeworfen haben, klären. Danke erstmal fürs Zuhören. Noch der kurze Hinweis, jeden Montag podcasten wir auch zur Fußball-Bundesliga. Also wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, dann hört ihn euch an. Auch diesen Check gibt es dann im Nachhinein als Podcast anzuhören. Also wer es verpasst hat, kann es auch als Podcast dann noch hören, wenn jetzt zum Beispiel ja, in der Pause jemand nicht mit dabei ist oder nach dem Spiel. Danke an Alex für sein Dankeschön. Alex Pfaff im Chat sagt danke fürs Senden, wir sagen danke fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns in der Pause. 1-0 Führung für die Bayern zur Pause. 43. Minute. Robben mit der Flanke rüber auf Douglas Costa, der legt in die Mitte und Thomas Müller macht das 1-0 für die Bayern. Auch in der Pause sind wir für euch da. Christopher Ramm von spielverlagerung.de und Konstantin von mirseinroth.de und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Servus ihr beiden.
Das spielt auch alles keine Rolle.
Jetzt. Alles egal. Für diese 1-0-Führung schreibst du auch für spielverlagerung.de wahrscheinlich, Christopher. Ich wollte eigentlich fragen zur Pause, wie können es die Bayern schaffen, Christopher, diese große Überlegenheit, diese 70% Ballverlust dann doch in dieses Tor umzumünzen. Wie können sie Juventus knacken? Und dann knacken sie Juventus in der 43. Minute. Thomas Müller, der Torschütze. Wie haben sie denn dieses defensive Juve in der Situation geknackt?
Ich glaube, von Vorteil war an der Stelle wirklich der Ballverlust vorher von Müller, der ungefähr so 10, 15 Sekunden davor war mit einer relativ schlechten Ballannahme. Dann gab es irgendwie, ich glaube, war es sogar Khedira, Konstantin? Ich habe es nicht genau gesehen.
Ich habe es jetzt auch. Also ich hab's jetzt bin über andere Sachen gestolpert, aber das sage ich gleich.
Auf jeden Fall eher Khedira oder Marquisio. Einer von beiden hat einen relativ unsauberen Pass gespielt. Bayern ist sofort wieder im Ballbesitz bekommen, konnte dann ja Juventus, die ein bisschen aufgerückt sind, den Raum nutzen. Ball ist dann sehr gut rausgelaufen zu Robben, der entgegen zu fast allen Aktionen diesmal eben nicht ins Zentrum zieht, sondern mit rechts flankt. Vorteil war dann Flanke war natürlich viel zu hoch, aber Costa hält den Ball halt akrobatisch im Spiel und dann steht halt Müller da, wo ein Stürmer normalerweise stehen muss und trifft. Aber prinzipiell der eigentlich ursprünglich schlecht gespielte Ball oder die schlechte Ballannahme von Müller hat die ganze Situation so ein bisschen ausgelöst und das war so ein bisschen sinnbildlich für relativ viele Szenen in diesem Spiel, dass Juventus sich halt zu Pressing anfällig gezeigt hat in einigen Szenen und relativ leichte Ballverluste hatte und an der Stelle konnten die Bayern den etwas größeren Raum nutzen und sind dann ja in Führung gegangen.
Konstantin, was hast du bei diesem 0-1 alles gesehen? Was lief falsch bei Juve, was lief gut bei den Bayern?
Das Tor war nur symptomatisch dafür, was eigentlich Juve jetzt die ganze Zeit gespielt hat. denn das ist defensiv einfach eine Katastrophe, um mal ganz simpel zu sagen. Das ist also quasi das Problem bei Juve, vor allem, dass sie keine Tiefenstaffelung haben. Die Mittelfeldlinie steht, also die Mittelfeldlinie ist wirklich eine Linie, auf ein Lineal gezogen. Das heißt, kein Spieler etwas weiter vorn, kein Spieler etwas weiter hinten, dass die Sechser vielleicht ein bisschen nach hinten, also hinter die Flügelspieler fallen. Und dadurch ist Juve seit der ersten Minute eigentlich anfällig in den Halbräumen, auch in den Zwischenräumen vor der Abwehr. Bayern kann sich da reinkombinieren. Das ist ja schon, also schon tragisch eigentlich für die Italiener, denn das hätte ich persönlich nicht ganz so erwartet, aber eigentlich machen sie da defensivtaktisch zumindest fast alles falsch im Moment. Und das wirkt sich ja dann auch im Umschaltspiel aus. Also dadurch, dass eben keine Staffelung da ist, dass eben keine Spieler etwas höher, etwas tiefer stehen, dass es mehr Linien gibt im Spiel, gibt es auch keine Möglichkeiten, da eine Kontersituation zu initiieren, wenn man nicht gerade von Vidal zum Beispiel den Ball abfängt, der einzige Schwachpunkt bei den Bayern in dieser ersten Halbzeit war.
Christopher, vielleicht noch Entschuldigung.
Nee, passt.
Aber vielleicht als Ergänzung dazu, Bayern macht es halt auch extrem clever und positioniert sich teilweise mit 4, 5 Spielern innerhalb dieser beiden, also der Mittelfeld- und der Abwehrlinie von Juventus. Teilweise rückt dann noch Thiago mit rein, Müller, Lahm, der teilweise auch noch mit aufrückt, und dann ist es eigentlich einer der beiden Innenverteidiger, Alaba oder vor allem auch Kimmich auf der rechten Halbraumverteidigerposition mehr oder weniger, der dann so weit aufrückt und dann versucht, einen vertikalen Pass zu spielen. Ich glaube, das ist so ein Angriffsmuster, mit dem Juve noch nicht so ganz warm geworden ist. Und da hatte ja Bayern auch schon Mitte der ersten Halbzeit die relativ große Chance, die Müller noch vergeben hatte, als der kleine Querpass von Lewandowski dann ein Stück zu weit in den Rücken gespielt wurde. Aber mit dem ganz ähnlichen Angriffsmuster sind sie da schon ein, zwei Mal relativ gut zum Zug auch gekommen.
Innenverteidiger hast du die beiden gerade genannt, gell? Kimmich und Alaba. Sind es die meistens am Mittelkreis in der Juve-Hälfte, wenn es reicht, stehen? Also zwischen Mittelkreis und 16er. Also ist ja schon Wahnsinn, dass die Bayern so weit aufrücken können. Konstantin, ich denke, die Frage, hättest du Juve so defensiv erwartet, wirst du mit Nein beantworten. Was ist das von einer europäischen Spitzenmannschaft zu Hause? Sich so reinzustellen, du hast ja vorher gesagt, sie werden eher verteidigen und überfallartig da nach vorne spielen, aber ich habe keine Überfälle gesehen. Nach 30 Sekunden dieser eine weite Ball auf Mandzukic, das war halt ein weiter Ball, und dann hatten sie nochmal eine Chance nach Flanke Dybala auf Mandzukic, aber hey, komm, zu Hause, das ist zu wenig.
Ja, aber ich habe ja vor dem Spiel gesagt, dass es im schlechtesten Fall dazu führt, dass eben die beiden Stürmer dann 10, 15 Meter vom eigenen Strafraum stehen. Ist in dem Fall nicht ganz so, weil die Mannschaft so inkompakt steht, dass die Stürmer ein bisschen weiter vorne rumhängen zumindest. Dybala ist ja jetzt auch im Pressing rausgenommen worden zum Ende der ersten Halbzeit, damit er eben dann auf Kontersituationen warten kann. Ganz am Anfang, die Chance hat sich dadurch ergeben, der erste Presseangriff einfach kopflos war. Ein bisschen übertrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Und Alaba dann noch stolpert, also Mandzukic hätte da ein Tor erzielen müssen eigentlich sogar fast. Gut, hat es eben zu überhastet abgeschlossen. Ansonsten, wie schon angesprochen, aufgrund der nicht vorhandenen Staffelung, die spielen 4-4-2 komplett flach mit 3 Linien, ist es fast unmöglich für Bayern, für Juventus, jetzt eine Kontersituation herauszuspielen. Denn wenn ich gerade dann eben wie so eine Aktion durch Pogba, der dann mal in die Mitte rückt und eben mal Asymmetrien schafft, ansonsten ist eben Juventus nicht in der Lage jetzt, einen Konterangriff oder eine Torschance herauszuspielen. Und man sieht es ja vielleicht an Khedira aktuell in der ersten Halbzeit. Khedira ist quasi passiver als jemals zuvor in seiner Karriere. Der steht da eigentlich nur auf der Doppel-6 und wartet und blockiert den Raum, rückt nie raus, tackelt niemanden, geht in keinen Zweikampf. Und es ist eben genau das eingetreten, was wahrscheinlich viele Juventus-Fans auch befürchtet haben, dass man sich eben von den Bayern komplett dominieren lässt und dann in diesen Abwartemodus reinfällt. Und das wird also brutal schwer, jetzt auch in der zweiten Halbzeit da zu Chancen zu kommen, wenn keine Umstellungen erfolgen, keine taktischen.
Welche erwartest du? Oder wartest du weg?
Ich erwarte erstmal gar nichts, aber es wäre zum Beispiel ein Vorteil, wenn man auf eine Raute umstellen könnte, wäre möglich, Pereira rein zum Beispiel, Cuadrado raus, Morata vielleicht für Mandzukic, denn diese ganze Flankenstrategie spielt sich einfach nicht aus, wenn das ganze Spiel irgendwo in der Mittellinie stattfindet. Also wird man auch keine Flanken auf Mandzukic bekommen, wenn man muss versuchen, jetzt auf flache Konter zu setzen. Und da wäre Morata besser oder vielleicht auch Simone Sasa, aber auf keinen Fall Mandzukic eben, der eben hier nicht zu gebrauchen ist einfach. Also eine Rautenumstellung, also eine Umstellung auf Raute wäre eine Möglichkeit, um eben einfach eine gewisse Staffelung in die Mannschaft reinzubekommen. Und zum Zweiten muss man eben trotzdem versuchen, das ist eigentlich nochmal wichtiger fast, eben doch früher zu pressen. Die beiden Stürmer müssen aggressiver auf die Dreierreihe gehen der Bayern. Denn Vidal hat, glaube ich, 3 Ballverluste verursacht im Aufbau, denn sein Stellungsspiel im Aufbau ist teilweise schlechter als das von Xabi Alonso.
Christopher, du hast vor dem Anpfiff drei Fragen gestellt, und zwar, wie können die beiden Flanken unterbinden, wie aggressiv ist das Pressing und wie schaffen sie es, nicht den Kopf zu verlieren bei diesem Champions League Auswärtsspiel? Ich denke mal, die drei Antworten auf die Fragen gefallen dir.
Ja, prinzipiell schon. Also mal angefangen mit den Flanken unterbinden. Ich glaube, Konstantin hat es schon angesprochen. Natürlich ist die Staffelung von Juventus ein Problem. Sie schaffen es aktuell aber auch nicht, sich, wenn es mal Situationen gibt, dann den Ball auch relativ lange im Spiel zu halten. Das liegt halt an Punkt 2, dass das Pressing der Bayern extrem gut ist. Thiago muss sicherlich hier an erster Stelle genannt werden, der teilweise unglaubliche Ballgewinne hatte. Einmal eine hammergeile Grätsche gegen Marquisio gezeigt im Mittelfeld. Und ja, Costa stellt extrem gut zu, kann da Ballverluste noch relativ gut abfangen, aber auch Lewandowski und Müller sind da sehr präsent am Arbeiten. Und die Bayern schaffen es halt eigentlich fast in vielen Szenen, eigentlich nur mit drei Spielern, das Aufbauspiel von Juventus schon relativ gut zu stören. Was sie dann noch extrem gut machen, ist die hohe Positionierung von Lahm im Mittelfeld, der sehr, sehr eng an Pogba steht und ihn eigentlich permanent bedrängt, sodass er Pogba eigentlich relativ wenig Tempo aufnehmen kann und wenig Dynamik ins Spiel bringen. Das war eigentlich nur eine Szene kurz vor dem Führungstreffer der Bayern, als Juventus auch einen Eckball herausholen konnte, als mal nicht Philipp Lahm gegen Pogba stand, sondern Arjen Robben, der dann einfach im Zweikampfverhalten nicht so geschickt sich anstellte, dass Pogba mal wirklich durchbrechen konnte. Ansonsten gelingt das über weite Strecken natürlich ganz gut. Nichtsdestotrotz ist natürlich diese aggressive Spielweise ein Risiko. Ich meine, 2-3 gute Konteransätze, obwohl Juventus in vielen Belangen unterlegen ist, konnten sie trotzdem zeigen. Denke, dass jetzt Bayern natürlich dann auch jetzt weiter nicht, das ist vielleicht nochmal der Punkt 3, jetzt auch nicht kopflos spielen darf, sondern dass das Ergebnis halt im Endeffekt schlau nach Hause spielen sollte.
Konstantin, vielleicht noch ein Wort zu einer Situation. Pogba gegen Vidal, Handspiel im 16-Meter-Raum, also der Ball geht an die Hand. Wie hast du die Situation gesehen? Ist das für dich ein Handelfmeter gewesen? Der Arm hängt runter, kurze Distanz.
Eben, ja. Glaube ich nicht, dass es unbedingt gepfiffen werden muss, weil der Arm so runterhängt und dann ja dieses Vergrößern der Körperfläche eben da nicht, vielleicht, also wahrscheinlich nicht so gegeben ist, weil irgendwo der Arm natürlich trotzdem hängt. Schwierig da ohne Arm zu spielen, deshalb, also es ist keine Situation, wo jetzt dann im Nachhinein vielleicht irgendwie da sich beschweren.
Also denke ich auch, kein...
Nur im großen Stil.
Ja, also denke ich auch kein strafbares Handspiel von Vidal in der Situation. Christopher, was Konstantin von Juventus erwartet, hat er schon gesagt. Was erwartest du von den Bayern in der zweiten Halbzeit? Man führt jetzt mit 1-0. Ist schon so ein gutes Ergebnis. Willst du mehr? Denkst du, dass es auch eine offensive Wechsel gibt und Guardiola da schaut, dass er vielleicht noch eine Zweitore-Führung gegen einen erschreckend passives Juventus rausholt?
Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mehr riskieren wird. Die ganze Spielweise der Bayern ist ja schon äußerst aggressiv. Es gab ja auch relativ viele Passversuche, die fast durchs Zentrum durch, im Versuch, dass Müller oder Lewandowski angespielt werden, mehr oder weniger durch zwei Ketten hindurch, die natürlich in Sachen Kontersituation für Juventus natürlich schon äußerst risikoreich waren. Ich denke nicht, dass es jetzt in der Hinsicht weitergeht, sondern eher das Versuch wird, vielleicht noch ein bisschen mehr das Ergebnis halt zu verwalten, den eigenen Ballbesitz und ja auch das relativ schlechte Pressingspiel von Juventus weiter auszunutzen und einfach über ja lange Ballbesitzphasen natürlich auch die Uhr runterlaufen und zu lassen. Nichtsdestotrotz, wenn sich natürlich Chancen ergeben, dann natürlich auch versuchen, dann ja selbst weiterhin Torchancen zu erspielen. Was Konstantin aber auch schon angesprochen hat, ist, glaube ich, dann noch der abschließende Punkt, die individuellen Fehler natürlich noch weiter vermeiden. Das waren so 2-3 kleine Wackler drin. Costa an einer Stelle mit so 1-2 blöden Ballverlusten. Vidal wurde schon angesprochen. Ich glaube, Kimmich hatte auch mal einen Fehlpass direkt in die Füße von Pogba gespielt. Ich glaube, wenn sie das noch abstellen könnten, dann sieht's ganz gut aus.
1-0 Pausenführung für den FC Bayern im Champions League Achtelfinale bei Juventus. Torschütze Thomas Müller vorbereitet über Arjen Robben und Douglas Costa. Wir sprechen auch nach dem Spiel noch einmal ausführlich über diese Partie. Schauen, ob Juventus sich steigert in der zweiten Halbzeit, ob sie, wie von Konstantin gefordert, umstellen bzw. sich anders staffeln. Das ist die Halbzeitanalyse mit Christopher Ramm von mirsanrot.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @ramc und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Danke euch beiden, danke an alle, die zugehört haben und noch einmal nach dem Schlusspfiff hören wir uns hoffentlich wieder. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Es ist dann doch noch ein richtig unterhaltsames Fußballspiel geworden in der zweiten Halbzeit. 2:2 zwischen Juventus und dem FC Bayern München. 1-0 Pausenführung, ja, für die beiden doch Müller. Dann Robben mit dem 0:2, 10 Minuten nach der Pause. Und dann doch noch einmal Juventus mit dem 1:2 durch Dybala nach einer guten Stunde und dann der Ausgleich durch Sturaro. Konstantin Eckner und Christopher Ramm auch nach dem Spiel wieder mit dabei. Konstantin, du hast Juventus kritisiert in der Pause. Was haben sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht, um aus diesem 0:2 dann tatsächlich noch dieses 2:2 zu machen?
Sie mussten natürlich dann erstmal wechseln aufgrund der Marquisio-Verletzung. Also das, was ich da zur Halbzeit gesagt habe, was möglich wäre an Umstellungen, hat sich damit erstmal erledigt gehabt, denn die erste Auswechslung wurde damit verbraten, eben dass Hernandez auf die Sechserposition rücken musste, neben Khedira. Eigentlich die ersten, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit liefen dann ähnlich ab wie in der ersten Halbzeit, ein bisschen offensiveres Spiel von Juve, aber auch Bayern nahezu perfekt im Anlauf, im Pressing. Das heißt also, Juve hatte da wenig Möglichkeit nach dem 0:2, dann hat man es geschafft, oder was heißt geschafft, man hat dann einfach sozusagen das Herz in die Hand genommen und ist dann einfach wie wild nach vorn gerückt. Also das heißt, die Flügelspieler, Cuadrado, Pogba, die sind viel mehr Risiko gegangen, die Sechser sind mehr Risiko gegangen, die Außenverteidiger auch, also eigentlich hat Juve alles oder nichts gespielt in dem Moment. Das heißt, es lag weniger vielleicht daran, dass die Bayern jetzt komplett das Spiel aus der Hand gegeben haben, sondern Juve hat dann einfach vielleicht das gemacht, was sie hätten von Anfang an tun sollen, nämlich mit viel mehr Risiko einfach im Offensivspiel zu agieren und eben dann auch Mandzukic beispielsweise, der eigentlich der wichtigste Mann der zweiten Halbzeit war, den dann eben auch in höheren Zonen zum Einsatz zu bringen. Es gab ja mehrere Szenen dann, wo Mandzukic dann eben in der gegnerischen Hälfte angespielt wurde oder eingebunden war, den Ball bekam und dann eben seine physische Präsenz zeigen konnte, also gerade diese eine Situation vor dem Schuss von Cuadrado, der dann Neuer quasi in die Hände schießt, also hätte auch schon ein Tor sein können, da läuft Mandzukic hinter der Mittellinie einfach über einen Bayern-Spieler drüber quasi, das ist nichts anderes war das eigentlich gewesen und das hat sich natürlich dann schon ausgezahlt, dass eben diese physische Präsenz da war und auch beim Sturaro-Tor zum Beispiel gegen Kimmich, will ich jetzt Kimmich keinen Vorwurf machen, aber natürlich, klar, sie haben es dann einfach geschafft, solche Situationen am Strafraum, im Strafraum zu kreieren, und konnten auch nochmal mit Wechselspielern wie Morata nachlegen, der ja nach seiner Einwechslung dann auch sehr wertvoll für Juventus war.
Christopher, was sagst du zur zweiten Halbzeit? Sicherlich jetzt aus Bayern-Sicht nicht ganz optimal, vor allem nach dieser 2:0-Führung. Unter dem Strich steht dann 2:2, was jetzt bei einer europäischen Top-Mannschaft auswärts auch nicht das allerschlechteste Ergebnis ist. Lacht das Auge mehr oder weint das andere mehr?
Ja, schwierig nach so einem Spiel. Es ist, ich glaube, vor dem Spiel hätten wir gesagt, das Spiel geht 2:2 aus, dann wäre es sicherlich aus Bayern sich zufriedenstellendes Ergebnis gewesen, weil es einfach relativ viele Optionen noch fürs Rückspiel lässt, vor allem aufgrund der Auswärtstorregel sind zwei Auswärtstore nicht so schlecht und im Strich vom Spielverlauf natürlich unglücklich, weil eigentlich das eingetreten ist, was wir ganz am Anfang schon hier gesagt haben, mit den drei Punkten und dann sein dritter Punkt war es halt, nicht kopflos spielen, beziehungsweise nicht überhastet. Und das ist halt dann passiert in der, also Juventus hat da ja dann in gewissermaßen, wie es Konstantin schon beschrieben hat, den Druck erhöht, ist eben mehr ins Risiko gegangen, auch ja sehr riskante Dribblings teilweise vorgetragen. Das ist beim 2:0 ja eigentlich schon schief gegangen in der einen Szene. Auf der anderen Seite natürlich dann auch ein bisschen glücklich, der Anschlusstreffer, der so ein bisschen entsteht, weil Vidal einerseits so einen Kopfball ein bisschen blöd abfälscht und Alaba sich dadurch schlecht bewegt und dann, ja, dass Kimmich halt den Ball dann schlussendlich dann auch nicht so gut hundertprozentig klären kann. Das sind halt solche Gegentreffer, die passieren. Ich glaube, das würde ich jetzt so auch nicht ankreiden wollen als in der gesamten Analyse eher, sondern der zweite Gegentreffer, weil der schlussendlich aus einem Abschlag entstanden ist der Bayern, den Neuer an der Stelle halt viel zu kurz ausführt und auf Lahm spielt und Lahm dann gegen ins Kopfballduell mit Pogba muss und so eigentlich eine relativ knifflige Szene entsteht. Das war dann in diesen Phasen halt so ab der 60. bis 80. Minute einfach auch nicht clever zu Ende gespielt, weil dann das Pressing einfach auch nicht mehr so gut gegriffen hat. Das war dann erst wieder hinten raus etwas besser. Und das ist dann aus Bayern-Sicht sicherlich dann an der Stelle etwas schlecht gelaufen, beziehungsweise natürlich ungünstig, weil man eine sehr, sehr gute Ausgangssituation hergeschenkt hat und der hat jetzt noch eine gute Ausgangssituation.
Du hast die Fragen gestellt, wie unterbindet man die Flanken, wie aggressiv ist das Pressing und wie kopflos sind die Bayern vor dem Spiel? Und jetzt gerade beim 2:2, ja, hat dann keiner der drei Punkte gestimmt.
Ja, absolut. Also es war ja nicht die einzige Szene. Es war dann einfach, Cuadrado ist von Costa nicht mehr richtig gut angelaufen worden. Da hat Pep Guardiola vielleicht auch ein Stück weit zu spät gewechselt. Als dann Ribéry kam, war es dann wieder ein bisschen besser, weil er einfach ein bisschen mehr Ballsicherheit reinbrachte. Costa wirkte dann schon ein Stück weit müde, so ab der 65., 70. Minute. Und Cuadrado hat dann immer wieder auch Angriffe über seine Seite initiiert. Guardiola hatte zwar schon reagiert, indem er Bernat dann ausgewechselt hat, den linken Außenverteidiger, der auch nach einer langen Verletzung erst wieder zurückkam und dem man dann auch angemerkt hat, dass es halt so ein bisschen schwierig wird. Aber auch Müller, Lewandowski, Thiago sind da nicht mehr so hundertprozentig reingekommen. Die Einwechslung von Hernanes war sicherlich ein Glücksgriff in dem Fall, weil er einfach eine relativ gute Physis ins Spiel gebracht hat für Juventus und die Balance im Mittelfeld ist so ein bisschen gekippt ab einem gewissen Punkt eigentlich an der ganz unnötigen Stelle, nämlich als es eigentlich 2:0 für Bayern stand und sie hätten die Partie eigentlich noch klug nach Hause spielen müssen und ja, das ist glaube ich das, was unterm Strich dann leider stehen bleibt.
Konstantin, aus deiner Sicht, Mandzukic der entscheidende Mann bei Juventus in der zweiten Halbzeit oder wo machst du es fest? An wem machst du es fest oder an was machst du es fest, dass Juventus da nochmal zurückgekommen ist?
Ja, einerseits taktisch ist eigentlich genau dazu gekommen, was in der ersten Halbzeit eben nicht funktioniert hat. Also wir haben das ja vorher diskutiert, in der Halbzeitpause, dass eben Juventus zu flach stand. Das heißt also, gerade die Mittelfeldlinie, die standen direkt auf einer Linie mit dem Lineal gezogen. Das heißt, keine Tiefenstaffelung. Das ist eigentlich entscheidend, auch gegen die Bayern, dass eben die Sechser etwas tiefer stehen, die Flügelspieler rausrücken oder auch ein Sechser mal rausrückt, dass man eben Verschiebungen hat sozusagen innerhalb der Formation, um dann auch diese Dreiecke zu erzeugen. So, und in der zweiten Halbzeit, eigentlich dadurch, dass eben Juventus dann so aggressiv wurde und so viel rausgerückt ist, dass die Flügelspieler so weit nach vorne sind, sind natürlich diese Staffelungen automatisch entstanden. Also man stand dann eben nicht mehr an dieser passiven Formation, sondern hatte automatisch mehr Dreiecke, mehr Kombinationsmöglichkeiten und mehr Räume, die bespielt werden konnten schlussendlich. Mandzukic sehe ich deshalb als Schlüsselakteur, weil er in der zweiten Halbzeit eben einige Situationen hatte, wo er entweder seine Physis eingesetzt hat, oder eben wie bei vor dem Tor von Sturaro einfach technisch sehr stark agiert hat. Muss man vielleicht nicht unbedingt bei ihm erwarten, aber diese eine Szene, dieser Lupfer, den er da spielt auf Morata, der den dann reinköpft auf Sturaro, also dieser Lupfer, den muss man erstmal spielen. Das war grandios eigentlich. Und gerade für ihn, der ja vielleicht ein bisschen mehr wie so ein etwas, nicht falsch verstehender hüftsteifer Mittelstürmer wirkt, war das einfach nur sau gut. Und da gab es eben 1, 2, 3, 4 Szenen, auch kluge Pässe in Kontersituationen, wo er eben eine Übersicht behält und eben nicht drauf schießt, sondern nochmal den Nebenmann sucht, eben auch diese Cuadrado-Chance, die, also wo Cuadrado dann am Neuer scheitert, da sieht er eben dann auf der gegenüberliegenden Seite den Mann und spielt durch den Rückraum durch und spielt ihn nicht auf den offensichtlichen Anspielpartner. Also Mandzukic in dieser ganzen zweiten Halbzeit eben dann doch um einiges besser und auch eben aufgrund natürlich seiner physischen Präsenz, aber aufgrund dieser guten Aktion dann wahrscheinlich mit der entscheidende Mann. Aber natürlich auch insgesamt einfach die Wechselspieler von Juve haben alle gestimmt. Man hat Dybala lange genug eigentlich auf dem Feld gelassen. Er konnte dann noch für Unruhe sorgen, war dann aber auch platt. Morata als Wechselspieler gebracht. Sturaro war auch ein Glücksgriff, weil der nochmal die Dynamik reingebracht hat, die ihm Khedira vorher nicht gezeigt hat. Und Hernanes, wo ja viele Juve-Fans seinerzeit hundertprozentig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, denn der war jetzt nicht unbedingt so überzeugend zuletzt, dann hat das aber auch funktioniert, obwohl natürlich trotzdem Marquise Auswechslung jetzt nicht unbedingt das war, was sich Allegri vorgestellt hat.
Muskuläre Probleme hatte ja. Marquise, deswegen musste er runter. Aber war dann unter dem Strich gar nicht so schlimm für Juventus. Christopher, was bedeutet dieses Ergebnis jetzt fürs Rückspiel? Was erwartest du dann, wenn in, wann ist es, in 3 Wochen erst, oder?
Ja. 15. März, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau.
15. 16. März.
Wenn die Mannschaften dann wieder aufeinandertreffen. Wahrscheinlich ein ähnlicher Spielverlauf oder eine ähnliche Herangehensweise der beiden Teams. Bist du optimistisch, was das Hinspiel das Rückspiel anbelangt?
Naja, es könnte schon natürlich personell einige Umstellungen geben. Auf Seiten von Juventus dürfte Chiellini wieder da sein. Jetzt bin ich bei Alexandro, bin ich mir nicht ganz so sicher. Konstantin, was denkst du?
Drei Wochen also könnte klappen.
Ich hatte gelesen, es war so ein bisschen unklar.
Ja, also ist
sicherlich da auch nochmal eine Option.
Es wäre zumindest vielleicht nur, um ganz kurz einzuhaken, wenn Chiellini wiederkommt, spielen sie mit Dreierkette. Das heißt also mit zwei Flügelläufern dann. Das kann Lichtsteiner oder Cuadrado auf der rechten Seite, das können beide machen. Auf der linken Seite wäre eben Alexandro dafür sehr wichtig, weil Evra diese Flügelposition nur unzureichend ausfüllen kann.
Das wäre sicherlich, glaube ich, auf Seiten von Juventus sicherlich der entscheidende Knackpunkt. Natürlich, wenn jetzt alle noch weiter fit bleiben. Auf Seiten der Bayern ist dann sicherlich interessant, inwieweit Benatia und Martinez wieder fit sind. Martinez hat am heutigen Spieltag das erste Mal wieder eine Laufeinheit absolviert. Könnte schon wieder reichen. Ist natürlich jetzt angesichts der knappen Zeit bis zum Spieltag selber, also in den 3 Wochen natürlich noch sehr knapp. Von daher insgesamt natürlich schwierig. Das wird so ein bisschen dann sicherlich der entscheidende Faktor sein, wie es natürlich erstmal so rein von der Aufstellung her ist. Und ansonsten natürlich aus Bayern-Sicht geht es natürlich zu analysieren, was haben sie richtig gemacht und über weite Strecken der Partie, vielleicht 60, 65 Minuten in der Gesamtheit lief vieles richtig und einfach an diesen Punkten halt anzuknüpfen. Es war eine sehr riskante Taktik. Im Endeffekt hat sie sich ja auch ausgezahlt, weil sie mit einem Tor oder unentschieden mit Toren aus dieser Partie herausgehen können. Ist natürlich wie wir schon analysiert haben, vom Spielverlauf natürlich ja unglücklich mit einem Sieg leicht, aber ich glaube, die Ausgangslage ist, wie gesagt, nicht so schlecht. Es wird natürlich darauf ankommen, dann, um jetzt nochmal unsere 3 Punkte aufzugreifen, natürlich jetzt nicht so kopflos zu agieren und vielleicht auch nicht zu aggressiv ins Hinspiel reinzugehen, dass es dann wieder zu ähnlichen schlechten Entscheidungen kommt, die dann in relativ einfachen Ballverlusten münden, die dann schlussendlich dann zu Chancen für Juventus resultieren. Das sollte natürlich unterm Strich vermieden werden.
Juventus braucht einen Sieg im Rückspiel oder ein Unentschieden mit mindestens 3 eigenen Toren. Konstantin, eine Mischung aus dem, was sie in der ersten gemacht haben und was sie in der zweiten gemacht haben heute, wird es wahrscheinlich sein, das wäre die ideale Herangehensweise von Juventus. Also klar, Defensive muss irgendwie passen, aber man braucht eben dann das Tor auch im Rückspiel und muss was nach vorne machen.
Ja, auf alle Fälle. Das Problem ist, dass eben diese Partie gezeigt hat, dass man sich nicht zu lange eben hinten reinstellen darf. Man hätte vielleicht vor dem Spiel annehmen können, dass womöglich Juve eben über mit einem 4-4-2, mit einem tiefen 4-4-2 die Räume zubekommt, aber das war ja überhaupt nicht der Fall, sondern Juve stand sehr inkompakt, vertikal gesehen, horizontal sicherlich gut verschoben, aber vertikal, Bayern kam viel zu leicht in die Zwischenlinienräume und das wird, wenn Juventus diese Formation oder diese taktische Herangehensweise im Rückspiel wieder benutzt, dann wird das in München eher noch schlimmer aussehen für sie. Also so gesehen müssen sie eigentlich von Beginn an oder zumindest nach einer kurzen Abtastphase eben sehr schnell genau das tun, eben diese Harakiri-Variante nutzen und die ganze Partie zu einem Highscoring-Game machen. Das wäre ja für sie eh nicht schlecht, wenn es dann vielleicht auch auf ein Unentschieden hinausläuft. Ich meine, 3-3 klingt jetzt utopisch, aber nach dem heutigen Spiel ist es auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, denn Juventus hatte auch am Ende noch Chancen gehabt und ich glaube, sie müssen diese aggressive Spielweise nutzen. Sie werden dann eben auch 1-2 Tore kassieren auf alle Fälle, aber brauchen ja sowieso die Auswärtstreffer. Und also eine Taktik, dass man sich von Anfang an hinten reinstellt, wird sehr schwierig. Das einzige Problem natürlich, wenn man jetzt sagt, man geht aggressiv voran, die Bayern sind in den ersten 30, 35, 40 Minuten, vielleicht auch in der kompletten ersten Halbzeit, auch dazu in der Lage, egal was der Gegner vorhat, den Gegner hineinzudrücken. Denn das hat man ja in der ersten Halbzeit zumindest in diesem Spiel jetzt auch ansatzweise gesehen. Wenn diese langen Ballzirkulationen dann einfach stattfinden und man eben nicht den Zugriff bekommt, weil man vielleicht nicht optimal die Positionsverteilung hat in der ausgehenden, also in der Formation, die man da wählt vor dem Spiel, dann wird man automatisch, rückt man immer ein bisschen weiter hin rein und rückt immer weiter ein bisschen hin rein. Und die Bayern können das natürlich dann klasse bespielen, auch in diesem Spiel wieder teils grandiose Positionsverteilung, wenn man das gesehen hat, wie dann Bernard reingerückt ist, Thiago raus, Costa Breitstand. Also das ist natürlich Positionsspiel und das ist eben das, was Guardiola fast so gut kann wie kein anderer. Und deshalb, also ich bin mir unsicher, was Juventus am Ende macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Allegri vielleicht auf eine Harakiri-Taktik umstellt, ob das dann sich auch so ausgeht und man dann wirklich auch so aggressiv rausrücken kann und immer diese Aktion bekommt. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber zumindest was für Juventus spricht oder was zumindest ihnen ein wenig Hoffnung geben kann, ist eben diese zweite Halbzeit, dass man gesehen hat, okay, man kann die Bayern schon verwunden, denn die Qualität in der Offensive ist da und man kann auch nachlegen, siehe Morata und siehe Stuaro, auch Pereira sitzt noch auf der Bank, den kann man auch bringen, Simone Sasa, also man hat wirklich noch Optionen, die man dann auch während des Spiels bringen kann, das vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg, aber das ist wirklich schwer zu prognostizieren jetzt.
2:2 zwischen Juventus und dem FC Bayern München im Champions League Achtelfinal-Hinspiel. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu diesem Spiel loswerden wolltet?
Ja, ich glaube, was man noch sicherlich erwähnen muss, ist die Leistung von Pogba, die sicherlich viel Licht und Schatten hatte, aber ich glaube, man hat in einigen Szenen schon gesehen, warum halb Europa, also die halb europäischen Vereine hinter ihm her sind und versuchen wollen, ihn zu verpflichten. Diese unglaubliche Physis, die er teilweise an den Tag gelegt hat. Im Prinzip musste Philipp Lahm ihn teilweise fast gefühlt in Manndeckung nehmen, um ihn überhaupt den Aktionsradius einzuschränken. Und selbst das hat nicht hundertprozentig funktioniert, wie man dann schlussendlich auch beim 2:2-Gegentreffer gesehen hat, den er auch mit initiiert hat. Von daher sicherlich eine gute Leistung von ihm und erklärt hat, warum ja vieles bei Juventus auch auf ihn zugeschnitten ist.
Lahm hat ihn einmal nochmal richtig sauber erwischt. Vielleicht auch ein bisschen mehr Platz, aber selbst der
also physisch, wenn der Rasen da ungefähr,
ja genau, selbst der physisch stärkste Spieler, wenn du ihn unten tacklest an den Beinen, dann kannst du ihn fällen. Schön durchgezogen.
Vielleicht eine Sache zur zweiten Halbzeit, die mir eingefallen ist, weil ich hatte ja doch relativ harsche Kritik an Vidal geäußert in der ersten Halbzeit. Das hing einfach damit zusammen, dass er gerade im Aufbauspiel seinen Mitspielern, also in dem Fall vor allem Kimmich und Alaba, mehr geschadet hat als geholfen. Da gab es Situationen, wo Kimmich und Alaba eben den Ball sich hin und her gespielt haben, Mandzukic und Dybala sind angelaufen und Vidal rückt dann einfach dazu, stellt sich quasi vor Kimmich und macht also den Druck auf die beiden Innenverteidiger noch größer, als er eigentlich schon war. Also das war doch auffällig, auch seine Diagonalpässe auf die Außen waren eben nicht so stark. Er hat, weiß nicht, ob er sich ein bisschen überschätzt hat, nur er ist da eben kein Boateng und auch kein Alonso. Deshalb war das ein bisschen kritisch für die Bayern, hat auch ein, zwei Ballverluste in dem Fall gehabt, durch einmal der Pogba komplett in die Beine gespielt. Positiv natürlich, und das ist auch Guardiola, zur Halbzeit muss wahrscheinlich irgendwas passiert sein, wahrscheinlich eine Ansage an Vidal und auch an Kimmich und an Alaba, denn in der zweiten Halbzeit dann das Aufbauspiel viel besser. Kimmich ist hineingefallen in die Abwehrkette und also Vidal ist hineingefallen in die Abwehrkette und Kimmich ist nach rechts rausgerückt, also stand dann viel breiter. Deshalb sind sich dann auch die Aufbauspieler Alaba, Vidal und Kimmich eben nicht mehr so ins Gehege gekommen und haben quasi das eben von den Distanzen her einfach, von den Staffelungen her besser aufbauen können. Also das war eine gute Umstellung, zumindest zur Halbzeit, da sah dann auch Vidal besser aus, im Gegenpressing war ja sowieso stark. Ich kann trotzdem die Aufstellung nicht hundertprozentig verstehen, weil ich glaube, Alonso wäre in dem Fall besser gewesen, denn in dieser Libero-Position fühlt er sich auch sehr wohl und defensiv ist eben Alonso eher einer, der tief noch einen Zweikampf gewinnen kann, also rein vom Defensiv-Zweikampfverhalten, wenn man wirklich sich zurückziehen muss und dann einen Zweikampf gewinnen, Tackling vielleicht ansetzen muss, ist eigentlich Alonso der bessere Mann. Denn Vidal brilliert ja eher in herausrückende Bewegungen, Gegenpressing. Also wenn es überfallartig schnell gehen muss, wenn er den Gegner überrascht oder ja fast schon überrennt. Alonso also eher in so einer Libero-Rolle vielleicht ein bisschen besser. Ich hatte ihn auch eigentlich da erwartet. Guardiola hat sich am Ende für Vidal entschieden. Gut, Vidal hat jetzt nicht irgendwie den entscheidenden Fehler oder so gemacht, sondern hat das ja doch relativ am Ende zumindest in der zweiten Halbzeit auch ganz gut geschafft und in der ersten Halbzeit eben ein bisschen Licht, ein bisschen Schatten, aber das war für mich auch eine interessante Personalie. Natürlich mit den zurückkehrenden Spielern bei den Bayern, Benat ja heute schon dabei, Martinez womöglich, dann wird sich das vielleicht auch wieder anders darstellen und dann spielt vielleicht auch der Faktor Physis in Juves Offensivabteilung möglich auch gar nicht mehr so die große Rolle. Also ich hatte es vorhin angesprochen, aber es kann natürlich auch sein, wenn ich zu Recht darüber nachdenke, dass eben dann gegen Martinez und Benatia, gegen Alaba, dann womöglich eben Mandzukic nicht mehr ganz so leichte Spieler zum Beispiel.
Was man, glaube ich, auch noch ganz gut anmerken kann, ist bei Vidal, dass er halt auch sehr mannschaftsdienlich gespielt hat, teilweise auch, also auch hinten raus dann in der einen Szene Morata nochmal ziemlich gut gefoult hatte, teamtaktisch, weil Lahm dann ungünstig in den Zweikampf gekommen ist. Da ist er dann auch clever genug und bringt auch die nötige Geschwindigkeit dann vielleicht noch mit, auch das taktische Foul zu ziehen. Das ist bei Alonso natürlich dann immer so ein bisschen fraglich. Von daher ist das natürlich, kann ich beide Aspekte, die du so ein bisschen aufskizziert hast, verstehen. Ich fand, in der Summe hat er, glaube ich, kein so schlechtes Spiel gemacht. War natürlich auch eine schwierige Voraussetzung mit der enormen Physis, die Juve ins Spiel gebracht hat. Und den beiden Kollegen Alaba und Kimmich, beziehungsweise mit Bernat und Lahm dann auf den Außenverteidigerpositionen, dann halt dann auch dann so eine Präsenz ins Spiel reinzubringen, die dann zumindest ja noch ein bisschen Zweikampfhärte und Genauigkeit, beziehungsweise Genauigkeit in der Zweikampfführung mit reinbringt. Von daher, glaube ich, nicht so schlecht, aber du hast natürlich auch schon einige Schwachstellen angesprochen, die es vielleicht mit Alonso nicht gegeben hätte, aber es war, glaube ich, also so gefühlt so eine 50-50-Entscheidung.
Das war der erste Live-Check, in diesem Fall zum Spiel Juventus gegen den FC Bayern München. Endstand 2:2, der Vollständigkeit halber noch das Ergebnis des anderen Achtelfinals, Arsenal gegen den FC Barcelona 0:2. Mit dabei heute in der Runde Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter könnt ihr ihn finden unter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke euch.
Und Christopher Ramm von mirseinrot.de. Auf Twitter ist er @ramc. Danke, Christopher.
Danke dir.
Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6 auf Twitter. Das hat Spaß gemacht, finde ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das nochmal wiederholen, vielleicht beim Rückspiel oder halt dann Viertelfinale, Halbfinale oder Finale der Bayern. Mal schauen. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.